Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn. Lynn, kennst du das? Es wird doch immer darüber gesprochen, dass der Januar so schlimm ist, weil man Mitte Januar schon seine ganzen Neujahrsvorsätze wieder aufgegeben hat, ne? Dass dann so der Realitätscheck kommt.
Ja.
Wie ist das bei dir? Du wolltest ja dieses Jahr das so machen, dass du jeden Monat, glaube ich, ein Buch liest, oder?
Mhm.
Eins von deinen nicht gelesenen Büchern und
genau.
Alle, die es da nicht schaffen, kommen raus.
Ja.
Hast du eins gelesen?
Ich habe es durchgezogen. Ich bin sowieso, habe nicht so den Neujahrsstress mit Vorsätzen, weil ich immer vermeide mir unorganische, nicht zu mir passende Vorsätze vorzunehmen. Und das mit dem Buch hat auch richtig gut geklappt. Ich war eine Woche früher fertig als geplant. Das war auch schön.
Setzt sich das dann nicht unter Druck, dass du denkst, noch eins, ich hätte zwei nehmen müssen, ich habe falsch geplant.
Nee, überhaupt nicht. Ich kann dann schon auch mal meine Pause genießen. Aber ich habe Thomas Halliday, Urwelten, gelesen. Eine Reise durch die ausgestorbenen Ökosysteme der Erdgeschichte. Das sind 450 Seiten Deep Time. Ich habe dir mal ein Zitat mitgebracht, das ganz gut beschreibt, worum es da eigentlich geht. Und das geht so. Was diese stummen Sammlungen von Fossilien als Kuriositätenkabinette und die Darstellung ausgestorbener Organismen als Monster eint, ist der Mangel an realem ökologischem Kontext. In der Regel fehlen Pflanze und Pilze gänzlich und den Wirbellosen wird bestenfalls ein flüchtiger Blick gegönnt. Dabei enthält die Gesteinsüberlieferung der Erde den ganzen Kontext. Landschaften zu betrachten, die vor langer Zeit existierten, weckt die Lust auf Zeitreisen. Daher hoffe ich, dass Sie das vorliegende Buch wie die Reisebeschreibung eines Naturforschers lesen. Das habe ich. Und in jedem Kapitel geht es in eine gewisse Landschaft, die zum Teil mehrere Millionen Jahre halt zurückliegen. Und es ist so aufgebaut, dass man immer weiter in der Zeit zurückreist. Also irgendwann sind wir dabei, wie das Leben überhaupt aus den Tümpeln der ersten Wasserlöcher gekrochen ist sozusagen. Und
beginnt es dann sozusagen im Heute fast?
Beinahe. Also beinahe, okay. Diese Landschaften, die zu Beginn geschildert werden, es ist deshalb auch so angeordnet, weil man da quasi noch näher an dem Vorstellbaren dran ist.
Ja, und dann geht es immer weiter zurück.
Richtig. Ich muss sagen, ich glaube, mir hätte es andersrum trotzdem besser gefallen, weil ich bin immer extrem durcheinander gekommen.
Ja, das
wo
ich.
Sind wir jetzt? Aber gut. Man kann es ja auch andersrum lesen. Ich fand es extrem spannend. Ich empfehle es trotzdem nur bedingt, weil es ist extrem special. So muss ich schon sagen. Also wer sich für nerdiges Wissen über Evolution und das Werden und Vergehen gewisser Arten begeistert, sollte es unbedingt lesen. Auch dazu habe ich dir mal ein kleines Beispiel mitgebracht, weil das wirklich, also teilweise war es eine große Herausforderung, da immer konzentriert zu bleiben. Pass auf. Ich werde jetzt wahrscheinlich einen Haufen Aussprachefehler drin haben. Charoviptergiade sind nicht die einzigen bizarren Reptilien in diesen triassischen Wäldern. Die Zeichen ihrer Aktivität sind überall. Hier etwa Fußabdrücke, die das Ufer hinauf und in die Samenfahne führen. Wege, die in die Moose auf Baumstämmen gekratzt wurden, belegen die Anwesenheit von Drepanosauriern und einer weiteren evolutionären absonderlichen Madygens. Die Entwicklung dieser hoch auf Bäume lebenden Reptilien beginnt hier. Kyrgyosaurus Bokanchen Koi ist die älteste bekannte Art der Drepanosaurier, eine Gruppe, die sich später über die ganze nördliche Hemisphäre verbreiten wird. Mit einer Haut so faltig wie die eines Leguans und einem herabbaumelnden Kehlsack ist Kyrgyosaurus nicht gerade eine Schönheit und so weiter und so fort. Also du merkst,
ich weiß, was du meinst.
Es ist einfach wirklich etwas, wo viele Worte, trotz dessen sie erklärt werden, sehr voraussetzungsreich sind, manchmal unverständlich bleiben. Und
dadurch kann man einfach nicht so leicht eintauchen. Ne? Man hat wie so lauter Sperren davor sozusagen, die auch die Vorstellung dann extrem schwer machen oder das Eintauchen.
Was es gut macht, ist halt wirklich, dass Naturbeschreibungen zwischengeschaltet werden, die unvoraussetzungsreich sind. Also es wird schon eine Atmosphäre erzeugt.
Ja, ja.
Das funktioniert natürlich mal besser und mal schlechter, aber insgesamt ist es ein super spannendes Projekt und für alle, die das eben sich nicht auf 400 Seiten geben können, empfehle ich ganz, ganz dringend das Nachwort, weil in diesem Nachwort ordnet der Autor diese ganzen Veränderungen in Bezug auf unser Klima heute nochmal ein, weil ja, wir sehen anhand dieses sehr fundierten, sehr wissenschaftlich gut ausgearbeiteten Zeitreiseberichts, dass die Erde sich immer krass verändert hat, aber er ordnet auch am Ende die Unterschiede ein zu den Veränderungen heute und dass Veränderung zwar natürlich ist, aber nicht Verluste ersetzt, die es gibt durch diese Veränderungen und dass deswegen auch der Klimawandel heute nochmal ein ganz anderes Ausmaß hat und das fand ich sehr, sehr toll. Ich finde bei solchen Büchern lese ich manchmal so, also das habe ich in dem Fall natürlich nicht gemacht, aber manchmal lese ich bei solchen Büchern auch nur Vorwort und Nachwort, weil ich habe das Gefühl, da steckt ganz, ganz viel,
drin,
verständlich und oberflächlicher, aber sehr viel nachvollziehbarer und dann habe ich sozusagen so ein Einstiegswissen, ohne in die Tiefe gehen zu müssen. Also das ist trotzdem total lohnenswert.
Sehr schön und wir freuen uns dann auf den Februar, oder? Hast
Richtig,
du schon das Nächste?
Ich habe schon
was
angefangen.
Kommt als Nächstes?
Jetzt lese ich gerade und es ist absolut genial, schon jetzt auf den ersten 20 Seiten Rot von Anne Carson.
Carson,
genau.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, du bist da ein bisschen nicht mehr so unvoreingenommen, wie man doch sein sollte als Kritikerin.
Du als die ersten 20 Seiten sprechen Bände, aber wir werden sehen, ich werde Ende Februar wieder berichten.
Im Vulkan.
Wir haben heute zwei aktuelle Themen. Eins ist der Tod von Klaus Wildbrandt. Lynn, sagt dir der irgendwas? Ist dir dieses Phänomen, dass dieser Mann am Ende seines Lebens war, irgendwie untergekommen?
Nee, ich bin total unbeschrieben.
Also nicht, okay, gut, interessant. Interessant deshalb, weil der, glaube ich, gerade in unserer Bubble, wenn man das so möchte, eine große Rolle gespielt hat auf einmal. Und zwar war das eine ziemlich verrückte Geschichte. Klaus Wildbrandt ist ein Antiquar, wie man sich ein Antiquar vorstellt. Also lange, ein bisschen wirre Haare, Brille, so ein sehr hagerer Mann, so, ne? Also wirklich, der hätte in jedem Film, wo ein Antiquar vorkommt, irgendwie in jeder Literaturverfilmung besetzt werden können. Und der hatte auch ein nach ihm benanntes Antiquariat, das Antiquariat Wildbrandt eben. Und das stand aber irgendwann kurz vor der Schließung. Das kennst du ja sicherlich auch. Antiquariate haben es immer schwerer, irgendwie, gerade auch durch den Onlinehandel noch zu bestehen. Dann sind ja die Preise bei ihnen auch teilweise, je nachdem, wo sie das herhaben, nicht unbedingt so extrem günstig, ne? Und dann wird es einfach schwierig, dann steigen die Mieten und so weiter.
In welcher Stadt war denn das Antiquariat? Bei uns in Leipzig?
Nee, das war nicht in Leipzig, genau. Ich glaube, es war in Frankfurt, aber das müsste ich jetzt, weiß ich nicht
okay.
genau.
Okay, wenn es nicht in Leipzig
weil
war.
Weil es ist ja eine Online-Geschichte. Aber das genau kann man rausfinden. Jedenfalls hat er sich mit einer Frau getroffen. Ich weiß nicht, wie die sich kannten. Sie ist auf jeden Fall, wird beschrieben in den Artikeln, als Digitalberaterin Daria Rasumovic. Die zwei kannten sich aber offensichtlich auch besser. Und die hat irgendwie gesagt zu ihm, nimm doch kleine Videos auf. Na, so, lass doch mal probieren, was das bringt. Vielleicht kommen ja ein paar Leute. Und dann hat er mit der immer über Bücher gesprochen. Also sie hat ihm quasi so Fragen gestellt, irgendwie, was ist zum Beispiel, keine Ahnung, dein Lieblingsbuch oder was liest du gerade so oder ne, was sagst du denn zu dem Autor? Er hat über Autoren auch geredet, die er geliebt hat, aber auch über welche, die er für überschätzt hielt. Und dann saß der da hinter seinem Tischchen, umgeben von seinen Büchern und hat so ganz ruhig aber sehr pointiert halt darüber gesprochen, welche Bücher er jetzt gut findet und welche nicht und so weiter. Und das hat relativ schnell hohe Wellen geschlagen. Sein Antiquariat hat dann auf Instagram am Ende 160.000 Follower gehabt. Auf TikTok hatte der Account @antiquariat.wilbrandt 52.000 Follower.
Wow.
Und dort hat er zum Beispiel ein Video zu overrated Schriftstellern gegeben, also aus der Vergangenheit vor allem. Das hat 2 Millionen Views gehabt. Und es folgten dann wirklich so Porträts in der Süddeutschen und so. Und es war auch so süß, weil die haben das dann auch immer wieder aufgegriffen. Dann hat sie zum Beispiel gesagt, na, was sagst du denn jetzt dazu, dass du in der Süddeutschen bist? Und er blätterte dann so, ging dann so mit seiner Hand so über die Zeitung, ne, und beschrieb das dann so, ja, das ist ein schönes Gefühl. Und ne, so irgendwie, also eine total rührende und coole Geschichte. Weil ihm der Erfolg halt die Möglichkeit gab, sein Antiquariat tatsächlich offen zu halten. Und jetzt ist er aber im Alter von 83 Jahren gestorben und die Frage ist halt, ob das Antiquariat offen bleiben kann. Das war sein großer Wunsch und die Daria Rasumovic hat auf Instagram und eben auf den Accounts geschrieben, dass sie tatsächlich versuchen wird, das jetzt zu übernehmen. Aber auch einfach, finde ich, eine schöne Geschichte, weil wenn du dir diese Videos angeguckt hast, haben die allen widersprochen, was man so sagt, was angeblich bei den jungen Leuten ankommt, wenn man über Literatur redet. Weißt du, du musst das so peppig machen, da muss ganz viel Meinung rein, das muss irgendwie so, das war es alles gar nicht, sondern es war eher so, wie man sich auch vielleicht den Deutschunterricht vorstellen könnte von so, also ne, da gab es so eine gewisse Ruhe und wirklich ein Dranbleiben an den Themen und trotzdem hat das für einen riesen Hype gesorgt. Deswegen glaube ich, ist es ein schönes Beispiel, wo auch so diese, dass man nicht die Leute, die Lesenden, auch wenn sie jünger sind, für dumm verkaufen sollte und irgendwie nur vom Dümmsten immer ausgehen sollte und dann sagen sollte, das ist sozusagen das, was jetzt alle Verlage, alle Literaturvermittler und Vermittlerinnen machen sollen. Ne? Gut, dann kommen wir zur nächsten Geschichte, auch eine Online-Sache. Und zwar gibt es eine Initiative für mehr Vielfalt im Bereich Kinder- und Jugendbuch. Das habe ich auf der Seite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gelesen. Da wurde das vorgestellt, diese Initiative. Gründerin sozusagen ist die Buchhändlerin Martina Dietz. Das Projekt heißt Wir sind hier. Und wir haben da ja schon verschiedentlich in unserem Podcast, gerade auch in früheren Episoden drüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass es so eine gewisse Diversität gibt. Wir haben uns das da aber auch viel angeguckt unter dem Bereich, quasi welche Jugend- und Kinder- und Jugendbücher und auch Erwachsenenbücher, aber hier geht es jetzt um Kinder- und Jugendbücher, gibt es die, sage ich mal, ein anderes Bild produzieren als immer nur Vater, Mutter, Kind, immer nur weiße Menschen und so weiter. Ne? Also dass das sozusagen, dass da mehr Repräsentation stattfindet. Diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, einerseits, sage ich mal, kleinere Verlage, die sich für Diversität einsetzen, bekannter zu machen oder denen eine Plattform zu geben, deren Stimmen zu stärken. Andererseits, also einerseits sozusagen dieses für mehr Diversität in dem Kinder-Jugendbuchbereich zu sorgen, andererseits aber auch Akteure einfach hörbarer zu machen, die eben ja auch einem gewissen Diversitätskriterium irgendwie entsprechen, ne? Einfach die Vielfalt deutlich zu machen und so habe ich das dann gelesen, einfach zu sagen, die Leute sind da, tut nicht so quasi, sagt nicht, ja, wir würden ja gern, aber es geht nicht und diese Initiative sagt, hier, guckt, hier sind sie, hier sind die Jugendbücher, hier sind die Kinderbücher, hier sind die Akteure, hier sind die Autorinnen, hier sind die Agentinnen und so weiter. Um einfach zu sagen, man könnte, wenn man wollte, dass man dieses Argument immer nicht so hat. Dann erzähl mal, Lynn, du hast die Seite gerade geöffnet. Was kann man da so sehen auf dem Account?
Ja, ich finde, das sieht schon mal super schön aus, weil hier, also für mich aus meiner Perspektive erstmal als Mutter, ja, das muss ich vielleicht noch transparent machen. Ich sehe hier nämlich so Posts, wo ganz klar draufsteht, ein Schlagwort und auch eine Altersangabe. Also wie so Buchtipps, wo ich direkt auf einen Blick weiß, ist das gerade für mein Kind relevant, worum geht's da? Mhm. Und ich finde das auch charmant, weil wir reden oft darüber, dass so Kategorisierungen eigentlich nicht so gut funktionieren und Literatur oftmals in ihrer Dimensionalität sozusagen nicht abbilden können. Und gleichzeitig funktioniert es hier wiederum total gut, weil es halt eine super Orientierung bildet und damit quasi nicht nur für Leute mir geeignet scheint, die aus dem Buchhandel selbst kommen und gucken wollen, sondern eben auch für EndkonsumentInnen.
Genau, und ich glaube, so ist es auch gedacht, ne? Dass es nicht nur sozusagen so ein internes ist.
Ja, also zum Beispiel sind da so Schlagworte, Gefühle, kulturelle Vielfalt, aber auch alleinerziehende Eltern, Umzug, Antirassismus, Jugendbuch. Also man merkt so ein bisschen, dass man sich super gut orientieren kann. Soundbuch und Wimmelbuch gibt es auch als so eine Form von Buchkategorien. Ne? Da findet man einfach einiges. Die helle Kammer.
Lynn, wir wollen heute über Novellen sprechen. Novelle, was verbindest du mit der Form? Wenn ich mal dein Schulwissen abfragen darf, weil das lernt man ja in jedem Deutschunterricht irgendwie, was die Novelle ausmacht.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, habe ich mein Novellenwissen vor allem davon, dass wir irgendwann schon mal ein bisschen über Novellen gesprochen haben, weil das aus der Schule ist lang verschüttet, aber Josef ist hier mein Bildungsbeauftragter und dank ihm weiß ich nämlich auch, dass die Novelle immer ein unerhörtes Ereignis beinhaltet und dass um dieses Ereignis herum dann so eine Art Neuerzählung oder Klarstellung erfolgt oder überhaupt generell erstmal die Niederschrift des Ganzen.
Genau, es ist eine Gattung, die es irgendwie so in relativ vielen Ländern gar nicht gibt. Das kann man mal vorweg schicken. Ich glaube, die Spanier haben sowas Ähnliches, aber die Engländer zum Beispiel, die ganze Anglo-Welt anglosprachige Welt hat das eigentlich nicht. Deswegen gibt es dann entweder sind das halt Short Stories, wobei die Novelle eigentlich in der Regel immer länger ist als nur eine Short Story. Mhm. Jetzt ist natürlich da auch wieder eine Frage, also die Länge ist schon das erste Problem. Sagen wir mal, eine Novelle ist eher kurz, aber so rund um die 100 Seiten kann man vielleicht so als grobe Orientierung nehmen.
Es gibt ja auch wirklich lange Novellen, wie zum Beispiel die im Krebsgang von Günter Grass. Die ist ja locker
genau.
Das Doppelte lang.
Genau, aber dadurch, dass es immer sich um ein unerhörtes Ereignis dreht, was dann so ein bisschen beleuchtet wird, ist es halt so, dass im Endeffekt alleine dadurch die meisten Novellen nicht so lang sind. Weil es geht halt wirklich nur um dieses Ereignis und rundum und deswegen sind die meisten kurz. Also Kleist zum Beispiel, die ganz berühmte Marquise von O, ist wirklich nur ein paar Seiten. Krass mit seinem ist, würde ich sagen, schon am anderen Ende der des Spektrums Novelle angesiedelt. Es ist eine Form, die es vor allem in Deutschland gibt. Die hat sich eben in der deutschen Literaturgeschichte sozusagen auch herausgebildet. Und wir werden jetzt vielleicht, wenn wir einfach ein paar Beispiele hören, ich finde, das ist eine ganz schöne Form eigentlich, will ich mal vorweg schicken, weil ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, ich erzähle ein Ereignis und erzähle davon auf eine, die meisten sind dann auch sehr kunstvoll gemacht. Wir werden da jetzt drei Beispiele hören und dann können wir ja auch mal hin und wieder darüber reden, inwiefern das dann wirklich als Novelle taugen würde oder inwiefern es dann auch ein kurzer Roman ist, aber im Endeffekt ist mir das auch egal, weil wir haben einfach drei gute, kurze Texte, die nicht eine Short Story sind, die man auch meinetwegen als Kurzromane bezeichnen könnte und dann wäre auch nichts Schlimmes passiert.
Wir werden ja auch feststellen, dass viele von den Büchern auf ihrem Cover selbst gar nicht mit Novelle benannt sind.
Weil Novelle, glaube ich, auch als Argument fast gar nicht besteht.
Nein, Novelle klingt immer nach Kleist, Novelle klingt immer nach Vergangenheit und überhaupt nicht zeitgenössisch. Und
das ist aber ja auch ein bisschen was, dass der Buchmarkt einfach eine gewisse Vielfalt, die existiert, nicht kennt oder nicht anerkennt.
Nicht abbildet,
sondern
ja,
es gibt halt Roman und es gibt Short Story und auch da ist es ja in der Regel, also diese Kategorien kann man alle irgendwie sich fragen. Aber wir machen das jetzt trotzdem mal und haben uns drei Novellen rausgesucht. Coetzis, der Pole, ist bei Fischer erschienen, noch gar nicht so lange her, wird als Roman dort einerseits auf dem Cover verkauft. Lynn, ich zeig's dir zum Beweis, ne? Du siehst es.
Ja, da steht's. Es sieht aus wie eine DVD. Warum sieht das aus wie eine DVD? Dreh's bitte nochmal rum.
Bitteschön. Weil es dünn ist wahrscheinlich. Einfach weil es dünn ist.
Und weil das aus der Bibliothek diese Aufdrucke hat. Das sieht aus wie diese.
Wie aus der Bibliothek. Also das wird hier als Roman betitelt, ist aber auf der Verlagswebseite, wird es als Novelle tatsächlich verkauft.
Da haben sie sich getraut.
Genau. Dachten sie, das lesen eh nicht so viele. Und es geht tatsächlich auch um ein unerhörtes Ereignis und um ein oft verwendetes unerhörtes Ereignis in einer Novelle, nämlich die Frage nach der Liebe. Zwei Menschen verlieben sich ineinander. Und jetzt erzähle ich dir mal, wer sich da verliebt, Lynn, damit du auch beim Gossip auf dem neuesten Stand bist, ne? Der Protagonist ist nämlich ein erkrauter Maestro. Er ist Pianist und ein Pole. Eben, wer hätte es gedacht? Und er spielt immer Chopin.
Und er ist der namensgebende Pole wahrscheinlich auch, ne?
Genau. Er spielt immer Chopin. Und er trifft, also der macht dann so eine Reise, hat halt so, wie Autoren Lesungen haben, ne, haben die dann auch so Auftritte einfach überall und der kommt nach Spanien. Und dort trifft er auf Beatrice. Beatrice ist in einer Ehe mit einem Mann, der immer wieder Affären hat. Aber sie haben sich irgendwie, sie haben so einen Status quo, wo sie das halt irgendwie so akzeptiert und theoretisch könnte sie irgendwie wohl auch, aber sie hat es nie versucht und es wird so ein bisschen beschrieben, dass ihr Mann quasi ihr das auch gar nicht zutraut, ne? Dass er quasi so, ja, einfach so denkt, so fast schon, in einer Szene wird beschrieben, wie er fast schon mitleidig quasi auf sie guckt, so nach dem Motto, wie abhängig sie von mir ist, so, ne? Dass sie quasi gar nicht das so kann. So, das ist also
der unerhörte
Status.
Ereignis.
Genau. Das ist der unerhörte Status, in dem sie diesen Polen eben an dem Abend trifft. Und der spielt Chopin's Nocturne. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich hoffe schon. Und sie findet das aber, wie er die spielt, ziemlich reizlos. Also er ist dafür bekannt, dass er sozusagen den Chopin, die Romantik da mal rausnimmt und irgendwie das jetzt mal so spielt, wie es eigentlich gedacht war und nicht immer so romantisch verspielt. Mhm. Aber sie findet das relativ low, sagen wir mal so. Dann essen sie zusammen, wie das dann halt so ist, ne? Er spielt den Abend, sie begleitet den, eigentlich soll eine Freundin das übernehmen, also die ist in so einem Verein, die sich halt um die Künstler kümmern, wenn die dann kommen und die Freundin kommt aber dann nicht und dann ist sie halt mit dem unterwegs und dann sitzen sie da bei diesem Abendessen und sie findet ihn auch nur so mäßig charmant und dann begleitet sie ihn noch zum Hotel und dann sagt er irgendwie so, will er sie küssen Und dann denkt sie sich so, nee. Und dann ist sie erstmal weg. Und dann fängt er plötzlich an, ihr immer zu schreiben und schreibt, dass er sich in sie verliebt hat und dass sie seine große Liebe ist und sowas. Und ihr kommt das irgendwie alles ungefähr so vor, wie ihr auch seine Klavierstücke gefallen, nämlich sie findet das alles etwas reizlos und versteht das auch nicht so.
Also und, aus heutiger Perspektive, und das Buch ist ja relativ neu, aber ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht am Ende, weil ich denke mir die ganze Zeit so Red Flag, Red Flag.
Ja, es ist interessant. Also es geht noch ein bisschen weiter und dann kommen sie in einem kleinen Ferienhaus, kommen sie doch noch zusammen. Also sie verabredet sich dann mit ihm und die beiden haben so eins, zwei Nächte zusammen, die allerdings ganz, ganz, ganz anders sind, als man sich das vorstellt. Aber das muss man ja jetzt nicht alles verraten, ne? Aber so, ich sag mal.
Ich finde es sehr charmant, dass du gerade die Geschichte nacherzählst, ohne das Wesentliche zu spoilern.
Ich versuche das, ne? Weiter möchte ich auch nicht spoilern. Also das unerhörte Ereignis ist eine Liebe. Man hat die Motive in der Literatur. Coetzee ist ja einer von den ganz großen, der hat ja schon einen Nobelpreis gewonnen, ist auch schon älter, von den ganz großen Erzählern so, ne?
Die Waiting for the Barbarians ist doch
von genau, ihm. Warten auf die Barbaren im Deutschen, ja, ist auch von ihm. Also ein wirklich guter Autor. Was mir aber gefällt ist, wie er als alter Mann, der diese Geschichte schreibt, wo du jetzt gesagt hast, viele Red Flags und sowas, ne? Wie er das so alles so ein bisschen dreht und wendet und man fühlt so einen Spaß bei ihm, alles mal so erstmal so aufzuschreiben, dass man denkt, oh nee, das ist jetzt schon wieder so, wie es schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte erzählt wurde, und es dann immer so ein bisschen zu drehen. Das liegt natürlich auch daran, dass er das aus der Perspektive der Frau erzählt und die halt einen sehr nüchternen Blick sowohl auf ihren Mann hat, als auch auf diesen Polen, der sich da sie zu seiner großen Liebe auserkoren hat. Und so entsteht irgendwie da ist eine große Lust zum Erzählen, ne? Mhm. Zum Beispiel denkt sie einmal über ihn, dieser Pole guckt sie an und dann denkt sie, ganz allgemein mag ich keine Männer, die Frauen anstarren. Und das ist einfach so, ne, da ist so viel von diesem Dings drin. Dann gibt es noch eine Szene, da geht es darum, dass der Pole eben Lust hat auf sie und sie das so langsam spürt, sein Begehren. Und da steht dann der Satz, wenn der Pole jetzt krank werden würde, würde sie sich um ihn kümmern. Das käme ihr ganz natürlich vor. Unnatürlich ist jedoch, dass er nicht als alter, pflegebedürftiger Mann vor ihrer Tür steht, sondern als Möchtegern-Liebhaber. Also es wird wirklich sehr seziert so, ne?
Ja, das ist eine dankbare Perspektive, weil eben dadurch genau das unterlaufen wird, was man befürchtet.
Was man befürchtet und was vielleicht das Ganze auch wirklich schlecht machen würde, ja, ne? Wo man so sagen würde, oh nee, das muss jetzt echt nicht sein. Und was ich daran nochmal jetzt so zur Form der Novelle gedacht habe, es ist eine sehr schöne Form, weil es werden ja sehr große Sprünge oft in Novellen gemacht. Es wird Zeit gerafft, ne? Und es ist eine sehr schöne Form, um über die Zeit einfach zu erzählen. Über die Entwicklung, zum Beispiel so eine ganze Liebesgeschichte auf 100 Seiten zusammengefasst, heißt, es ist auch immer kondensiert, es ist auch immer so eine gewisse Melancholie dabei, wie Zeit vergeht, wie der Blick sich ändert, so, das ist ja das, was man auch in guten Romanen hat, aber in Novellen hast du das halt noch verdichtet, das ist letztlich ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Lyrik, würde ich mal sagen, wo man es dann irgendwann nur noch in ganz, ganz wenigen Sätzen hast. Aber die Novelle ist eben auch so ein Zwischending. Es ist eben noch nicht der Roman, wo dann einfach alles auserzählt wird in einzelnen Szenen, sondern manche Sachen werden nur in winzigen Details erzählt oder sowas.
Das ist ein bisschen wie in meiner absoluten Lieblingserzählung. Wir haben die öfter schon genannt, von Friedrich Hebbel, wo auch dieses unerhörte Ereignis eine Rolle spielt, aber es ist halt tatsächlich eine Kalendergeschichte, also es ist nur eine Seite.
Genau.
Und auch das Vergehen der Zeit wird dort in wenigen Zeilen beschrieben. Das kann man gar nicht richtig
greifen, wenn man es nicht liest.
Weil es ist schon so kondensiert.
Und die Art, wie es kondensiert ist, muss man halt, das gehört dann damit dazu.
Genau, und es ist so kurz und kondensiert, ich könnte es jetzt quasi nur nacherzählen, aber ich könnte gar nicht beispielhaft machen, weil es so kurz ist schon. Ja. Und das finde ich daran auch so wunderschön, dass das wirklich geht und dass es aber eben trotzdem noch keine Lyrik ist. Also auch, dass erzählerisch so ein Zwischenschritt
ist. Genau, und aber gleichzeitig auch so, dass bei Lyrik würde man ja auch sagen, Lyrik zusammenfassen bringt irgendwie sehr wenig. Ein Roman kann man ziemlich gut zusammenfassen in der Regel. Und eine Novelle ist auch irgendwo dazwischen. Man kann die Handlung schon nacherzählen, aber wenn ich dir das jetzt so erzähle, ist es halt irgendwie bei Weitem nicht alles, was da drin steckt, weil das Entscheidende sind eben die Details, die kleinen Momente, die winzigen Verschiebungen und so weiter.
Und die Stimmung stelle ich mir auch
und die
bei
Stimmung,
ihm vor.
Genau.
Oder bei das Buch, über dem du sprichst. Oh Gott, bei das Buch, über
bei,
dem du
bei
sprichst.
Bei das Buch, über dem du sprichst.
Man sieht, ich arbeite mit Sprache. Aber bei dem Buch, über das du sprichst, ist ja, beziehungsweise ist Coetzee ja auch ein Autor, der wahnsinnig gut Stimmungen einfangen kann.
Ja.
Und die auch so kippen lassen
ja.
kann. Und das kannst du schlecht nacherzählen.
Es ist auch ein Autor, den ich unbedingt noch generell empfehlen möchte. Also Schande zum Beispiel, das Buch Warten auf die Barbaren. Das sind einfach wirklich richtig, richtig gute Bücher.
Hm.
Kommen wir zu einer anderen Novelle, Lynn. Eine, die wir beide gelesen haben in dem Fall. Wir haben auch ja schon oft über und auch mit Ulrike Dresner schon gesprochen. Und wir wollen über ihr Buch Kanalschwimmer reden, was wirklich von mir ihr absolutes Lieblingsbuch ist. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen grammatikalisch ein bisschen in einen Irrgarten verlaufen, aber das lassen wir jetzt einfach. Soll ich das Buch mal kurz zusammenfassen oder willst du das machen oder wie sieht's aus?
Pass auf, weißt ich sag dir, woran ich mich erinnere.
Ja,
das ist ja auch immer spannend, weil ich glaube, ganz viele Parts habe ich ausgeklammert.
Jetzt kommt ein völlig anderes Buch. Also, du.
Pass auf.
In
da
der
ist
Kolonialzeit.
Doch diese Wüste. Nee, es ist nämlich genau andersrum. Also, bei der Kanalschwimmer geht es um einen Mann, der durch den Ärmelkanal schwimmen will. Und ich weiß, dass es ein alter, älterer Herr ist. Und ich glaube, dieses Buch hat mich wahnsinnig beeindruckt. Wir werden da später drüber sprechen, was im Detail ich beeindruckend fand, weil das hängt ganz eng damit zusammen, warum ich jetzt genau diesen Part erinnere. Weil ich glaube, es ist nicht das Einzige, was da eine Rolle spielt. Aber für mich ist einfach dieser Mann in diesem Wasser das Bild vor meinem inneren Auge.
Okay.
Aber jetzt musst du uns mal auf die Sprünge helfen, was die ganze Vorgeschichte zu diesem wahnwitzigen Vorhaben ist.
Wir kommen sozusagen gleich mal zum unerhörten Ereignis, weil wir nicht so viel spoilern wollen. Ne? Also du hast es schon gesagt, ein Mann, Ende 60, Mitte, Ende 60, sagt, ich schwimme jetzt durch den Ärmelkanal. Das ist sozusagen auf der einen Ebene, auf der Handlungsebene, das unerhörte Ereignis, so ein bisschen. Ne? Auf der Figurenebene, wenn man das so nennen will, ist das unerhörte Ereignis, dass die Frau dieses Mannes, nämlich Maud, sagt, er soll doch mit ihr und seinem besten Freund Silas zusammen eine Dreierbeziehung anfangen. Jetzt ist es so, dass es zwischen diesen drei Figuren schon eine sehr komplexe und auch teilweise tragische Beziehungsgeschichte gibt, ein Beziehungsgeflecht. Die kennen sich schon ganz, ganz aus ihrer Jugend. Die haben sich im Freibad kennengelernt. Da war er mit Silas schon, Charles und Silas waren befreundet und haben dann eben Maud kennengelernt und ihre Schwester Abby. So. Und seitdem sind die alle irgendwie miteinander verwoben. Das möchte ich jetzt nicht erzählen. Das wird dann im Laufe der Novelle auch hier wieder Zeit kondensiert. Wird das dann Stück für Stück uns enthüllt. Aber Charles war eigentlich dann am Ende mit Maud eben ewig zusammen, mehrere Jahre, Jahrzehnte, hat eine Tochter mit ihr und jetzt sagt sie, ey, der beste Freund, mit dem bin ich jetzt zusammen und komm doch wieder zu uns und wir machen das jetzt zu dritt ab jetzt das Leben.
Aber das passt ja auch perfekt zu unserer Folge um die Dreierbeziehungen. Da hätte man das ja eigentlich auch mal erzählen können.
Total, nur da wäre das Problem gewesen, dann hätte man noch mehr über den Plot verraten müssen
ja.
Und das will man nicht, weil dann geht was Wichtiges weg, glaube ich. Genau, aber dachte ich auch, dass das da gut anknüpft. Und jetzt schwimmt halt Charles durch den Kanal und ich glaube, es wird nie so ganz ausgesprochen, aber man hat so das Gefühl, er hofft, wenn er da jetzt durch den Kanal schwimmt, dass ihm dann irgendwann zwischendurch mal eine gute Erkenntnis aufgehen wird oder dass das irgendwas mit ihm machen wird. Weißt du, wie so dieses, wie nennt man das, so magisches Denken, was
ja.
John Didion beschreibt, nur nicht in diesem traurigen Kontext, dass man einfach so hofft, so irgendwie, wenn ich das mache, irgendwann wird doch schon der Blitz kommen und dann werde ich entweder denken so, ja, das ist genau das Richtige, ich lebe da zu dritt oder keine Ahnung, ich wandere aus oder ich mache mein Leben allein und bin glücklich.
Er sucht eigentlich nach einer Antwort auf die große Frage, die Maud ihm da gestellt hat und ich finde es ganz wichtig, nochmal dieses Unerhörte daran zu greifen, weil das liegt ja auch in dieser Idee, die da Charles jetzt hat, weil der Ärmelkanal ist eine, also mehrere hundert Kilometer. Wie breit
nee,
ist das?
Das ist, ja,
nicht ganz?
Es ist nicht so ewig breit, aber es ist halt unfassbar.
Es ist eine vielbefahrene Schifffahrtsstraße.
Es ist eine vielbefahrene Schifffahrtsstraße.
Dreckig.
Es ist extrem dreckig.
Und
also es wird auch beschrieben. Es ist richtig kalt. Es ist auch, hat auch einen ziemlich ordentlichen Wellengang.
Ich gucke jetzt nach, wie viele Kilometer das sind.
Es hat auch einen ziemlichen Wellengang. Das heißt, die Schwimmer und Schwimmerinnen, die kotzen auch meistens irgendwie zwischendrin, wo du wirklich so denkst, es ist so ekelhaft einfach. Dann können sie an bestimmten an bestimmten Teilen,
Landteilen. Wow, Entschuldigung, ja. Josef, dass ich dich unterbreche, aber meine mehrere hundert Kilometer
ich
gerade auf 28 zusammengeschrumpft.
Ja.
Aber gefühlt 100 Kilometer, das ist eine ekelhafte Plörre da drin.
Ja.
Und das ist wirklich ein Extremsport. Also
naja,
das ist
und du schwimmst halt viel zickzack, weil du gar nicht, also ne, du kannst nicht einfach quasi 28 Kilometer gerade durchschwimmen, sagen wir es mal so. Und du kannst auch nicht dort, wo es am engsten ist, an Land gehen in Frankreich, sondern du musst da irgendwie so um die Ecke schwimmen. Das sind alles so Sachen, die man in diesem Buch liest. Aber Lynn, das Besondere, glaube ich, an dieser Novelle, wie auch bei den anderen Novellen, aber hier ist es wirklich auch nochmal die Sprache. Die Sprache ist das Entscheidende, die Art, wie das beschrieben wird. Das ist das, was so beeindruckend ist und was einen auch so lange noch verfolgt. Was kannst du uns dazu sagen? Was hat dich denn an der Novelle quasi abseits des Inhaltlichen jetzt beeindruckt?
Naja, ich sag mal so, es gibt ja unterschiedliche Arten, so eine Geschichte aufzuschreiben. Und die Idee, über einen Mann zu schreiben, der durch den Ärmelkanal schwimmt, das, ich glaube, es gibt viele AutorInnen, da wäre diese Idee so ein bisschen einfach auf der Ebene des Plots verhaftet geblieben. Aber Ulrike Dresner ist ja bekannt als eine wahnsinnige Spracharbeiterin.
Mhm.
Und diese Spracharbeit, die wird meines Erachtens schon so ziemlich immer bis zur letzten Konsequenz einfach durchexerziert. Und deswegen liest man an diesem Buch so krass diese Überlegung, was passiert auf der Ebene der Poetik, wenn ein Mensch sich in den Ärmelkanal begibt, der das Alter von Charles hat, der die Vorerfahrung von Charles hat, den ganzen psychischen Hintergrund und mit diesem, also stundenlang mit diesem Element konfrontiert ist. Ulrike Dresner ist ja auch bekannt für ihre Poetik des Life-Writing und für ihre Gedanken und Bücher zum Thema Nature-Writing, die auch immer sehr sozusagen die Menschen mit einbindet und nicht so außen vor lässt. Und wie da ein Mensch auf dieses Element trifft, das war sprachlich wirklich das Ereignis eigentlich,
Wie,
das Sprachereignis.
Und wie zwischen Mensch und Element die Grenzen immer mehr verschwimmen,
Richtig.
Je länger er da drin ist. Ne?
Genau.
Also, und das macht sie eben auch auf einer sprachlichen Ebene. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen abnörden, Lynn, kurz.
Oh ja,
weil
bitte.
Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die sind jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Es geht einfach nur darum zu zeigen, wie diese Metapher Wasser, dieses Grundbild Wasser, was sozusagen für dieses ganze Buch so den Rahmen bildet, ne, wie das auf ganz vielen verschiedenen Arten immer wieder aufgegriffen wird.
Ja.
Und ich lese da einfach ein paar Beispiele vor. Stürzten die Zweibeine aus den Höhlen, das willige Maul auf und zu wie in Luft ertrinkende Fische. In eisiger Salzsuppe, schwarze Barockwolken, die Drama-Queens eines Gewitters, Tropfenvorhang. Wochenlang nach Abbys Unfall war er sich vorgekommen, müsste er an Land kriechen, ins Leben zurück. Das Licht hier unten hatte immer gewirkt, als befinde man sich unter Wasser. Zwischen den Wellen trieben seine Augen sein Ich. Na, da sieht man einfach, wie sie so auf allen Ebenen, sei das jetzt vom Wetter, von den Wasserbeschreibungen selber, aber eben auch von den Beschreibungen des Lebens von ihm, auch seines, das, was du Life-Writing genannt hast, sozusagen seine Lebensgeschichte.
Ja.
Auch da taucht das Motiv des Wassers immer wieder auf, auch auf so einer, wie sagt man, metaphorischen Ebene.
Mhm.
Ne?
Ja, natürlich. Und ich erinnere mich auch, dieses Repetitive des Schwimmens und dieses Repetitive des Wellengangs, all das ist auch klanglich und grammatikalisch immer weiter eingeflossen. Also,
der Rhythmus ist sozusagen auch davon bestimmt.
Richtig. Und da merkt man ja auch, das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig mal zu sagen, ich lese sehr oft Romane, Erzählungen, wo ich das Gefühl habe, ist eine Unterstellung, aber ganz oft ist über den Plot hinaus da nichts passiert.
Ja.
Und ich finde, und dann wird das immer so gesagt, so in der Lyrik passiert dann die Spracharbeit, aber das ist überhaupt nicht so und das muss auch überhaupt nicht so sein. Und ich finde, an diesem Buch kann man total schön merken, wie eben die Essenz der Novelle, dass eben tatsächlich auf Plot-Ebene wirklich was passiert, was einen irgendwie verstört oder aufrüttelt oder mitnimmt, dass das zusammengeht mit einer ganz präzisen sprachlichen Arbeit.
Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn man das nicht hinkriegt in der Novelle, die sprachliche Arbeit, weil das jetzt in beiden Beispielen ist die sprachliche Arbeit da, wenn man das nicht hinkriegt, ist eine Novelle eigentlich eine relativ uninteressante Form, weil dann fasst sie eigentlich irgendwie einfach nur Handlung ganz zusammengerafft.
Ja, die Sprache, ne,
das ist dann
ist
einfach
das
nicht wirklich
Element.
Dann lieber einen 400-Seiten-Roman, wo man dann halt alles auserzählen kann, ja, wenn man es nicht in der Form bringen kann. Genau. Die Sprache ist sehr wichtig. Und wir haben noch eine Novelle, über die wir jetzt sprechen wollen.
Genau, Josef. Ich habe mitgebracht Colm Tóibín, Marias Testament. Und das ist tatsächlich ein Buch, was sich hier fantastisch einreiht. Wir müssen über die Sprache dieses Buches sprechen. Wir müssen über die Hauptfigur sprechen. Wir hatten jetzt schon bei dem ersten Buch, was du mitgebracht hast, der Pole eine Frauenfigur, die gesprochen hat. Auch hier ist das der Fall. Und das Spannende finde ich hier ist, dass es um, also zum Schlagwort unerhörte Geschichte, eigentlich geht es um eine Geschichte, von der wir glauben, dass wir sie kennen. Mhm. Es geht um eine der bekanntesten Geschichten in unserem Kulturkreis, wenn man das so nennen möchte. Denn es geht um die Geschichte, die Mutter-Sohn-Geschichte von Jesus und Maria.
Ja.
Und zum Inhalt ist ja eigentlich rasch alles erzählt, denn die Mutter Gottes, also die Mutter von Jesus, erzählt hier, wie es wirklich war. Und damit meint sie die Kreuzigung ihres Sohnes und wie es dazu gekommen ist, sein Werdegang, nenne ich es jetzt mal, davor. Und wir befinden uns hier in der Zeit 20 Jahre nach der Kreuzigung. Da ist Maria in einem sicheren Haus untergekommen, vermutlich im türkischen Ephesus. Und sie hat namenlose Wächter zum Schutz an ihrer Seite, denn die Pharisäer sind natürlich immer noch auf der Suche nach den Anhängern Jesus und sie als Mutter ist da natürlich gefährdet. Diese schützenden Männer kommen regelmäßig in ihre Unterkunft, um ihre Geschichte aufzuschreiben. Sie wollen die Geschichte Jesus aus dem Mund seiner Mutter hören. So sagen sie ihr das. Allerdings muss man sagen, haben sie eigentlich eine richtige Agenda. Sie haben die Agenda der Evangelisten. Sie wollen einen Mythos erschaffen. Einer von den beiden Männern ist wahrscheinlich der Apostel Johannes. Also so ganz, ganz eng an den Gegebenheiten angelehnt und gibt sie wieder. Sie schreiben an diesem Mythos und nichts darf diesen Mythos stören, nichts darf das Bild vom Sohn Gottes trüben. Aber Maria, die dieses Kind geboren hat, hat einiges darüber zu erzählen, was diese Männer eigentlich nicht hören wollen. Und ich starte den mal mit einem Zitat, weil wir sprechen hier über die Sprache und ich glaube schon allein dieses Zitat kann dazu einiges klären. Es gibt immer Tränen, wenn man sie wirklich braucht. Es ist der Körper, der Tränen hervorbringt. Ich brauche keine Tränen mehr. Und das sollte eine Erleichterung bedeuten. Aber ich suche keine Erleichterung, lediglich Einsamkeit und eine gewisse, zornige Befriedigung, die aus meiner Gewissheit rührt, dass ich nichts sagen werde, was nicht wahr ist. Du hast es auch gelesen, ne?
Nee.
Ach so.
Ich konnte ja nicht, weil du hast es mal
gelesen. Aber ich hatte das Buch, ach so, dann hatte ich das falsch abgespeichert. Ich dachte, du kenntest es.
Nee, ich wollte es auch unbedingt lesen, werde es auch lesen, aber erzähl mir deswegen mal.
Ja, also es ist auch tatsächlich extrem lesenswert, weil, pass auf, also auf dieser unerhörten Ebene haben wir ja jetzt schon gehört, was passiert und gleichzeitig ist es aber jetzt nicht nur ein Buch über die Geschichte Jesus, weil das Spannende an diesem Text ist und darin hat es mich ein bisschen an Jon Fosse erinnert, über den wir mal im Zuge unserer Nobelpreisfolge gesprochen haben letztes Jahr, weil da hatten wir ja auch so Texte, die so enorm elementar waren.
Ja, ja.
Da ging es so um die grundlegenden menschlichen Empfindungen, ganz wenig drumherum. Das ist jetzt natürlich ja auch für die Novelle super geeignet. Und hier geht es eigentlich auch um diese elementare Beziehung von Eltern und ihren Kindern. Und das hat mich sehr, sehr berührt und deswegen glaube ich auch, dass man sich jetzt nicht abschrecken lassen darf, dass es um ein religiöses Thema geht, weil das steht, finde ich, so gar nicht so sehr im Vordergrund. Also Maria kann über diesen Mythos der unbefleckten Empfängnis nur lachen. Das ist eine dieser Unwahrheiten, die sie niemals aussprechen wird. Oder auch, dass es ja diesen großen Mythos gibt, der sich bis heute eben hält, dass sie Jesus vom Kreuz genommen hat.
Ja.
Und auch das ist eben nichts, was sie so jemals geschildert hat. Also sie erzählt beispielsweise chronologisch, dass sie auch dieser Kreuzigung zwar beigewohnt hat, aber versteckt und im Hintergrund und dass sie dann auch fliehen musste und ihren Sohn nicht abgenommen hat vom Kreuz. Und während sie an diesem Ort ist und diese Kreuzigung beobachtet, beobachtet sie allerlei und denkt auch an allerlei. Und zum einen denkt sie zum Beispiel hieran. Er war der Junge, den ich geboren hatte. Und er war jetzt wehrloser, als er es damals gewesen war. Und wenn ich ihn in jenen Tagen nach seiner Geburt in den Armen hielt und ansah, war unter meinen Gedanken auch der Gedanke, dass ich jetzt jemanden hatte, der über mich wachen würde, wenn ich im Sterben läge, der für meinen Leichnam sorgen würde, wenn ich gestorben wäre. Und diese Schwere und Tragik, die in dieser ganzen Erzählung steckt, zeigt sich eben auch an dieser Stelle so gut, weil einerseits merken wir natürlich, das ist dieser grundlegende Gedanke davon, dass die Kinder nach den Eltern sterben und dass sie dann auch dieses Sterben der Eltern begleiten und für immer da sind. Und das bewahrheitet sich hier nicht und das bewahrt sich auch in anderen Eltern-Kind-Beziehungen nicht. Und gleichzeitig zeigt es eben auch nochmal, in Bezug auf diese Jesus-Geschichte, wie viel Schmerz darin steckt, dass sie aufgrund dieser Verfolgung nicht in der Lage war, ihren Sohn vom Kreuz zu nehmen und sich um seinen Leichnam zu kümmern. Also auch dieser Abschied ist einer, der ihr nicht zugestanden wurde. Sie sieht auch die vermeintlichen Wunder, die ihr Sohn angeblich die ganze Zeit vollbringt, kritisch und sieht sie eher einem gewissen Zeitgeist als den Tatsachen entsprungen. Das heißt auch dieses übers Meer wandern, Wasser zu Wein verwandeln, das sind alles Sachen, die in diesem Text genannt werden und so auch in ganz kondensierter Form auf etwas anderes gemünzt werden, als das, dass sie tatsächlich geschehen sind. Und sie fasst es auch, es ist eine, also ich sage sie, weil es natürlich diese Frauenfigur ist, die hier spricht und die eine ganz starke Stimme hat, ganz ruhig und konzentriert, wie so ein Wasser, in das man so einen Stein wirft und von dem so ganz, also kein in Aufruhr geratenes Wasser, sondern Wasser, von dem ganz klar umrissene Strahlen, sozusagen Wellen ausgehen. Und damit hat das Ganze eine enorme Sogkraft. Es geht immer auch dabei um die Angst, die man empfindet, wenn man bemerkt, dass das eigene Kind in eine seltsame Gesellschaft gerät und sich entfremdet. Da habe ich dir auch mal ein Zitat mitgebracht. Das ist auch ein sehr schönes Zitat. Da sind so Bonmots oft enthalten und erinnert mich auch an das erste Buch, über das du gesprochen hast. Bevor er aufbrach, sagte ich zu ihm, dass ich mein Leben lang, wann immer ich mehr als zwei Männer zusammensah, Dummheit gesehen hätte und Grausamkeit. Aber das Erste, was mir stets ins Auge fiel, sei ihre Dummheit gewesen. Und sie hat eben einen ganz kritischen Blick auf diese jungen Männer, die Jesus um sich schart. Die sind geschwätzig, die sind laut, die sind leicht zu begeistern und Jesus weiß das eben, sich zunutze zu machen und wird auch irgendwie ein Fremder für sie. Und das fand ich auch so wirklich, das ging mir bis ins Mark, diese Maria, die da sitzt und sagt, was ist aus ihm geworden? Und das ist ja auch so ein ganz wichtiger Konflikt, den man hat, wenn die Kinder älter werden, wenn man die nicht mehr beschützt.
Und man beeinflusst es dann halt nicht mehr, ne? Und dann genau. Kann es sein, es bleibt dir nah, es kann aber auch sein, es passieren viele Dinge, die dir schwer begreiflich sind als Eltern, was die Kinder machen und warum sie es machen.
Richtig. Und dann gibt es auch diese Stelle, wo sie eben erfährt, dass Jesus in großer Gefahr ist und dass diese Kreuzigung bevorsteht und sie will ihn warnen. Und er ist in Gesellschaft und brüstet sich so. Also sie sagt auch, er spricht ganz anders. Es ist auch eine Spracharbeit in dem Sinne, die hier stattfindet, weil genau die Sprache eben so unter die Lupe genommen hat. Und er sagt dann, was geht's dich an, was ich mache? Und dann dieses, ich bin deine Mutter und gleichzeitig zählt das eben nichts mehr, ja, durch diese Entfremdung. Es ist ein schmerzhafter und wunderschöner Text, finde ich. Und der hat mich ein bisschen an einen Gesang erinnert. Und der stand 2013 auf der Shortlist des Booker-Preises und ich finde dafür, dass sozusagen, wir haben ja hier auch einen fremdsprachigen Originaltext, also einen übersetzten Text. Mhm. Dafür, dass quasi die Novelle eine deutsche Sache ist, funktioniert das auch hier sehr, sehr gut.
Ja klar, genau, das ist dann einfach nur ein anderes Etikett drauf.
Richtig.
Ne? Das sieht man daran nochmal. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, dass ich diesen Vergleich zu Ion Fosse echt auch gut finde, weil Colm Tóibín ist natürlich ein irischer Autor, dadurch sehr stark durch den Katholizismus geprägt. Ich glaube, man
genau.
kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, wie enorm der Katholizismus in Irland gewirkt hat. Und auch zum Schlechten hin, also
ja.
wie extrem die katholische Kirche auf das Leben der Menschen eingegriffen hat.
Mhm.
Und dann hast du mit John Fosse auch einen Autor, der irgendwann zum Katholizismus konvertiert ist, nachdem er seine Alkoholsucht quasi
ja.
aufgegeben hat und gesagt hat, ich brauche irgendwas, und dann zum Katholizismus konvertiert ist. Und ich glaube, das ist zumindest eine interessante und, glaube ich, nicht ganz zufällige Parallele, wenn du
das
sagst,
kann ich mir vorstellen.
Von den Fragen her ist das ähnlich.
Grundsätzlich liegt da ja auch noch eine ganz andere große Frage in diesem Stück, nämlich wie das Erzählen von Dingen Wirklichkeit schafft. Ich habe dir dazu noch ein Zitat mitgebracht. Da sagt Maria nämlich: Ich weiß nicht, warum es von Belang sein sollte, dass die Wahrheit wenigstens einmal in der Welt ausgesprochen wird. Denn die Welt ist ein Ort des Schweigens. Der Himmel ist nachts, wenn die Vögel verschwunden sind, ein einziger schweigender Ort. Worte werden am Himmel der Nacht nicht das Mindeste ändern. Sie werden ihn nicht erhellen oder weniger fremd machen. Und auch der Tag hegt seine eigene tiefe Gleichgültigkeit gegen alles Gesagte. Ich sage nicht deswegen die Wahrheit, weil sie die Nacht zum Tage machen kann oder die Tage in ihrer Schönheit trösten für uns dehnt, die wir alt sind. Ich spreche einfach deswegen, weil ich es kann, weil genug geschehen ist und weil die Gelegenheit dazu vielleicht nie wiederkommen wird. Und schon allein dieser Abschnitt zur Begründung, warum eigentlich auch einfach Literatur entsteht,
ja.
Also Literatur, die ich schätze, die eben nichts beschönigt oder verschleiert oder verändert, sondern die es einfach zeigt und in der Novelle eben halt auch wirklich auf den Punkt bringt. Das ist wirklich, also es ist so, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass ich gerade versuche, Bücher loszuwerden.
Ja.
Und dieses Buch habe ich jetzt, dein Exemplar, gelesen und dann habe ich es mir bestellt, weil ich gesagt habe,
das
ist toll.
Das muss man halt auch immer machen. Ne?
Hätte ich gerne.
Und
ja.
ich dachte jetzt auch gerade, das ist auch, finde ich, deshalb schön, weil man kann sagen, die Novelle, die ist sich dieses Schweigens in der Welt immer bewusst,
ja.
und das schwingt eben immer überall mit und durchdringt die Texte. Das war ein schönes Reden über die Novelle, denn
ja.
lass uns das gerne mal wieder machen, wenn wir wieder ein paar haben.
Was vom Tage übrig blieb.
Lynn, wir wollen noch einmal erinnern heute an Paul Auster. Der hätte nämlich genau heute, ja, seinen 78. Geburtstag gefeiert, und wir haben im letzten Winterjahr in mehreren Folgen über ihn geredet. Und
ja, vier große Paul Auster-Folgen.
Vier große, genau, hört da gerne nochmal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lynn, aber für mich ist es irgendwie immer noch so, mir kommt es immer noch total frisch vor, als ob die Nachricht quasi, dass er gestorben ist, noch gar nicht so lange her ist. Und ich habe ein Foto seitdem von auf seinem Schreibtisch stehen. Ich hatte das, glaube ich,
auf deinem, nicht auf seinem.
Auf meinem Schreibtisch, habe ich seinem gesagt?
Ja.
Gut. Nee, auf meinem.
Ich wollte das nur kurz klarstellen.
Das wäre sehr weit weg. Ja, ja, wir haben heute die Folge der Versprecher. Nee, genau, also auf meinem Schreibtisch steht ein Foto von ihm, aber nicht von ihm gemacht, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, sondern von seinem Schwiegersohn Spencer Ostrander, den ich hoffentlich in einer der Paul-Oster-Folgen schon mal empfohlen habe.
Hast du?
Hab ich. Genau, man kann dem bei Instagram folgen. Und da hat er eben auch verschiedene Familienfotos gepostet. Ein Foto von Paul Auster, seiner Frau und seiner Tochter. Lynn, beschreib mal, wie sieht denn das aus?
Wow. Also wir sehen hier auf einen Strand, und zwar nicht die übliche Perspektive hinaus aufs Meer, sondern hoch in die Dünen, in die grasbestandenen Dünen. Und im Bildvordergrund, da liegen drei Menschen und sie liegen auf drei weißen Handtüchern. Links, ich vermute, ist die Tochter von Paul Auster mit dunklen Haaren.
Genau, Sophie Auster.
Sophie Auster mit einem weißen Badeanzug und einem orangefarbenen Halstuch und langen dunklen Haaren. In der Mitte liegt, ich vermute, es ist Siri Höstvedt.
Genau.
Mit einem Strohhut, der ihre Augen verdeckt, und sie lächelt und hat ein langes weißes Kleid an. Und rechts fast wie hineingefotoshoppt ins Bild, liegt ein komplett schwarz gekleideter, mit dicken Schuhen angezogener Paul Auster mit Sonnenbrille und dreht sich so halb weg. Und es ist so lustig, weil es wirklich so wirkt, als hätten alle so einen Familienausflug geplant und wollten so sich so ein bisschen aufeinander abstimmen. Es ist heiß, man hat kaum was an, weiße Farben, damit es nicht so heiß ist. Und Paul Auster ist einfach so aus dem Büro noch aufgesprungen und meinte, ja, ich komme auch schnell mit, und hat aber nichts verändert.
Ich mache auch mit, und gleichzeitig finde ich, hat es so die Anmutung von so Gemälden von so aus dem 19. Jahrhundert, weißt du, so die Familie auf der Sommerfrische, also so von der Anmutung her, ne, so alle am Strand so hintrapiert, alle sind auch schick angezogen. Es erinnert mich auch so ein bisschen an so Fotos von, keine Ahnung, Thomas Mann und seine ganze Familie chillt irgendwo, ne, und dann, da ist es halt, hier ist es jetzt ein bisschen mehr entspannt, mehr laissez-faire, aber trotzdem so insgesamt. Und warum ich es aber irgendwie auch schön finde, ist, dass Paul Auster ja, sein Werk ist ja so ein sehr, auch ein bisschen kryptisches, und es ist so ineinander verschachtelt und viel passiert durch Zufälle und sowas. Darüber haben wir alles geredet. Und ich finde, es steht für mich auch so ein bisschen, er hatte auch so eine andere Seite, so eine verspielte, lockere Lust am Spiel, ne, so ein riesen Football-Fan sein Leben lang und so, dass das irgendwie auch, Baseball vor allem, mehr noch als Football, also Baseball. Aber dass das irgendwie da auch so ein bisschen drüber kommt. Und ich glaube, das ist auch was ich an ihm immer schätze, dass dieses Werk, wenn man da einmal reingeht, auch immer total viel Humor hat und Spaß macht auch, ne, bei allem.
Das hat er auch geschrieben, das Einzige, was im Leben immer lustig ist, ist ein Furz.
Ja, das stimmt, das hat er nicht ja nachhaltig. Ne? Das ist, sollte ich sein Werk zusammenfassen?
Der Furz.
Der Furz. Du kannst jetzt nochmal sagen, wie geht's dir? Was verbindest du noch mit ihm?
Also, wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich habe aber das Gleiche wie du, dass es irgendwie so frisch ist. Und ich will nicht wissen, wenn das uns schon so geht, von so der Ferne, wie schlimm das für die Familie noch immer ist, dieser Verlust. Also, schön, dass wir heute daran nochmal denken. Ich denke ja bei Auster immer an die autobiografische Prosa. Da bin ich ihm das erste Mal begegnet. So werde ich ihn in Erinnerung behalten, auch als Chronist einer Zeit und als ein gewisses Amerika, ein Kenner auch Amerikas. Und
ein Amerika, nach dem man sich jetzt wieder zurücksehnt.
Ja, richtig. Und also insofern, es ist auch wieder so ein Schriftsteller, finde ich ja, für den alle eine eigene Tür, also für alles eine eigene Tür, den kennenzulernen. Es gibt Lyrik, es gibt die Essays, es gibt die Romane und es gibt diese autobiografische Prosa. Das heißt, auch einfach mal so ein bisschen nach links und rechts zu gucken. Ich habe oft den Impuls, wenn ich Leute noch nicht gelesen habe, zu denken, ah, da gibt es halt dieses eine große Buch, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja, ja.
Aber so muss es ja nicht laufen.
Nee, und was ich noch empfehlen will, ganz zum Abschluss, weil wir heute Coetzee besprochen haben, es gibt zwischen den beiden einen Briefwechsel zwischen Auster und Coetzee, der wirklich auch ein wunderbarer Briefwechsel ist, weil der auch so eine Mischung hat zwischen einerseits so hochliterarischen, geistigen Themen. Und dann geht es irgendwie ums letzte Spiel oder sowas, weißt du, wie so kleine Jungs dann so, ja, hast
großartig.
Du das gesehen? Und das ist irgendwie auch einfach eine Mischung, die sehr gut aufgeht. Und ich glaube, damit stoßen wir noch einmal auf Paul Auster an.
Das machen wir.
Und verabschieden uns. Und ich freue mich auf nächste Woche, Lynn.
Wir sehen uns. Bis dahin.
Bis dahin.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.